Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 74 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLIT AI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode geht es um die Schweiz im Zweiten Weltkrieg und dabei schwerpunktmäßig um einen Teilaspekt des Luftkrieges. Es ist sicher hier und da bekannt, dass es über der Schweiz einige Luftkämpfe gab, sowohl zwischen den Deutschen und den Schweizern als auch zwischen den Alliierten und den Schweizern. Ein faszinierender Teilaspekt ist jedoch die Art und Anzahl der Flugzeuge, die während des Krieges in der Schweiz auf die ein oder andere Art und Weise landeten und was damit geschah. Es ist faszinierend nachzulesen, wer, was und wie viele auf dieser Insel der Neutralität im Herzen Europas während des Krieges gelandet sind.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine besonderen, außer vielleicht der Hinweis, dass Neutralität im Krieg nicht immer mit Ruhe und Frieden gleichzusetzen ist. Das wissen sicherlich viele europäische Kleinstaaten aufgrund ihrer Erfahrungen in zwei Weltkriegen und mittlerweile auch viele Golfstaaten aufgrund des Krieges der USA und Israel gegen den Iran. Aber viele Menschen außerhalb dieser Staaten wissen das vermutlich nicht.
Die verwendeten Quellen.
Neben Internetquellen verwende ich vor allem das Buch »Die Schweiz am Rande des Krieges« von Janusz Pikalkiewicz, erschienen bei der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung München, Berlin, 1997. Bei Kriegsbeginn im September 1939 erklärte auch die Schweiz ihre Neutralität. Allerdings wurde die Einsatzbereitschaft der Schweizer Streitkräfte während des Krieges deutlich erhöht und eine Verteidigungsstrategie im Falle eines deutschen Angriffes entwickelt. Darauf kann ich bei Interesse auch mal eingehen. In dieser Episode geht es aber um den Aspekt des Luftkrieges. Prinzipiell ist neutraler Luftraum im Kriegsfall für kriegsführende Parteien gesperrt. Das neutrale Land ist sogar verpflichtet, die Flugzeuge kriegsführender Nationen zur Landung zu zwingen. Ansonsten macht es sich der Kollaboration schuldig. Ein Beispiel aus der Marinewelt ist die Geschichte des Panzerschiffes Graf Spee, bei dem die Internierung in Uruguay drohte. Mehr dazu in Episode 71. Bei Schiffen und Bodentruppen mag dies noch verhältnismäßig leicht sein, immerhin sind diese langsam und meistens wenige. Bei Flugzeugen ist das Durchsetzen dieser Neutralität schwerer, denn Flugzeuge sind schnell und kriegsführende Nationen haben meist deutlich mehr Luftfahrzeuge als neutrale Staaten. Im Zweiten Weltkrieg kam dazu, dass die Schweiz keinerlei Radar zur Luftraumüberwachung besaß und sich auf Grenzverletzungen also nicht einstellen konnte. Das Land war komplett abhängig von Beobachtern und Patrouillenflügen. Und das funktionierte auch nur bei Tag. Nachts war Flak das Einzige, was die Schweiz zur Sicherung ihres Luftraumes einsetzen konnte. Zudem war die Ausstattung der Schweizer Luftwaffe nicht geeignet, sich mit den kriegsführenden Parteien zu messen. Bei Kriegsbeginn besaß die Schweizer Luftwaffe 40 moderne Jagdflugzeuge des Typs Me-109 in den Versionen D und E sowie 8 französische Morin-Saulnier MS-406 Jagdflugzeuge. Dazu kamen 2 Kampfflugzeuge des Typs EFW C-3603, welches die Schweiz selbst produzierte. Daneben standen einige weitere Kampfflugzeuge, Aufklärer und Trainer zur Verfügung. Das war ausreichend für Friedensbetrieb, aber nicht für einen Krieg, speziell wenn der Nachschub aus dem Ausland abgeschnitten wird. Bis Kriegsende konnten die Schweizer ihren Bestand auf rund 100 Me-109 unterschiedlichster Varianten, 200 in Lizenz produzierte MS-406 und 150 C-3603 erhöhen. Allerdings konnten diese Flugzeuge qualitativ weder mit den Deutschen noch mit den Alliierten auf Dauer mithalten. Luftraumverletzungen gab es quasi von Kriegsbeginn an. Sowohl die Alliierten als auch die Deutschen nutzten den Schweizer Luftraum für Abkürzungen und als sicheren Rückzugsraum. Die Anzahl der Verletzungen hing davon ab, welche Seite gerade im Luftkrieg überlegen war und wo die Hauptkampflinie in der Luft verlief. Von Herbst 39 bis zur Kapitulation Frankreichs im Juni 40 gab es eine ganze Reihe von Luftraumverletzungen. Danach gingen sie zunächst etwas zurück. Anfangs beließ es die Schweiz bei diplomatischen Protesten, die jedoch speziell in Berlin ignoriert wurden. Ab dem Frühjahr 40 änderte die Schweiz ihre Haltung und attackierte Luftraumverletzer nun aggressiver. Die Flak eröffnete das Feuer und Schweizer Abfangjäger wurden aktiv. Dabei kam es zu Luftkämpfen, speziell zwischen der deutschen Luftwaffe und den Schweizern. Anfang Juni 1940 starb dabei der schweizerische Leutnant Rickenbacher als Folge von Luftkämpfen mit den Deutschen. Um die Schweizer zu bestrafen, ließ Luftwaffenchef Göring am 8. Juni 1940 30 schwere Me-110-Jäger mit Absicht den Schweizer Luftraum verletzen. Sie schossen einen unbewaffneten Aufklärer ab und warteten dann auf das Eintreffen der Schweizer Luftwaffe. Diese stellte sich mit 12 Me-109 zum Kampf. Die Bilanz der Luftkämpfe Anfang Juni waren 3 Verluste bei den Schweizern und 11 bei den Deutschen. Da dieses Ergebnis nicht den deutschen Vorstellungen entsprach, wurden 9 Saboteure in die Schweiz geschickt mit dem Ziel, Schweizer Flugzeuge am Boden mit Sprengladungen auszuschalten. Alle 9 Saboteure scheiterten jedoch. 8 von ihnen wurden gefasst und zu lebenslänglich Zuchthaus verurteilt. Das Deutsche Reich reagierte mit massivem Druck und Drohungen, weswegen Ende Juni 40 die Schweizer auf aktive Luftkämpfe bei Luftraumverletzungen verzichteten. Die Lage entspannte sich nach der Kapitulation Frankreichs. Die Schweizer Haltung wurde dadurch beeinflusst, dass das Deutsche Reich im Frühjahr 1940 eine ganze Reihe neutraler Länder bereits besetzt hatte. Luxemburg, Belgien, die Niederlande, Dänemark und Norwegen. Eine Besetzung der Schweiz durch Deutschland war also eine durchaus ernstzunehmende Bedrohung. Entsprechende Pläne hatte die Wehrmacht bereits ausgearbeitet. Ab 1940 wurden britische Nachtbomber mehr und mehr ein Problem. Die Briten nutzten den Schweizer Luftraum unter anderem als sicheren Rückzugsraum. Manchmal verflogen sie sich aber auch einfach. Immerhin waren die Navigationssysteme dieser Zeit noch nicht perfekt. Durch Verwechslungen und Notwürfe wurden daher auch Schweizer Ortschaften bombardiert. Ohne Radar und Nachtjäger konnten sich die Schweizer dagegen kaum wehren. Aus Deutschland kam nun neuer Druck, der die Schweiz dazu zwang, sich an der Nachtverteidigung wenigstens indirekt zu beteiligen. Im ersten Schritt hielt die Schweiz ab September 1940 ab 22 Uhr eine Nachtfunkstille ein, damit britische Bomber Schweizer Funkstationen nicht zu Navigationszwecken anpeilen konnten. Ab November 1940 galt zudem ebenfalls ab 22 Uhr Verdunkelung. Ab dem Sommer 1943 traten verstärkt amerikanische Tagbomber auf den Plan. Im Gegensatz zu den Briten tauchten sie jedoch nicht einzeln, sondern in ganzen Formationen auf. Für den Fall, dass die Schweizer Luftwaffe nun doch aktiv werden musste, war Vorsorge getroffen worden. Immerhin flog die Schweiz ebenfalls deutsche Me-109, das heißt die Verwechslungsgefahr war sehr hoch. Die Schweizer strichen ihre Me-109 daher mit sehr auffälligen Anstrichen an. Dies half jedoch nicht immer und mehr als nur einmal wurden Schweizer Me-109 von nervösen alliierten Jagdpiloten angegriffen. Die Luftraumverletzungen nahmen ab 1943 deutlich zu und so gab es auch immer mehr Luftalarm in der Schweiz. 1943 wurde 496 Mal Luftalarm gegeben, das heißt rund 1,5 Mal pro Tag. 1944 wurden bereits 3.341 Luftalarme gegeben, sprich rund 9 Mal pro Tag. In den Monaten Januar bis Mai 1945 wurden 2.480 Luftalarme gegeben, also rund 19 Mal pro Tag. Die Verdunkelung wurde im September 1944 aufgehoben. Die Navigationssysteme der Alliierten sowie die Radarsysteme waren mittlerweile so gut, dass Verdunkelung kaum noch Mehrwert zum Schutz bot. Im Gegenteil, die Bodenbeleuchtung sollte nun den Alliierten in der Luft unmissverständlich signalisieren, dass hier die Schweiz anfing. Die Hoffnung war, dass es dadurch zu weniger Luftraumverletzungen und Bombardierungen kommen würde. Es gab zwar teilweise hochrangigen Besuch der Alliierten in der Schweiz, um das Thema der Luftraumverletzungen zu klären, so zum Beispiel beim Besuch von General Spaatz, dem Oberbefehlshaber der US-Luftstreitkräfte in Europa im März 1945, allerdings änderte sich nichts. Allein im April 1945 gab es 650 Luftraumverletzungen, also rund 20 pro Tag. Auch die Anzahl und Heftigkeit der Bombardierungen nahm zu. Der traurige Höhepunkt wurde am 1. April 1944 erreicht, als bei einem schweren amerikanischen Luftangriff auf Schaffhausen 40 Menschen starben und 100 verletzt wurden. Die Amerikaner hatten Schaffhausen mit dem süddeutschen Tuttlingen verwechselt, wobei sich lange Zeit das Gerücht hielt, dass dies ein absichtlicher Angriff war, um die Industrie in Schaffhausen, die Güter für die deutsche Rüstungsindustrie lieferte, zu treffen. 1949 zahlten die USA 62 Millionen Schweizer Franken als Entschädigung. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Flugzeuge, die während des Krieges in der Schweiz landeten bzw. abstürzten. Die erste Maschine war ein deutscher mittlerer Bomber vom Typ Do-17, der am 21. April 1940 in der Schweiz landete. Das letzte Flugzeug, ein Fieseler Storch, erreichte die Schweiz am 8. Mai 1945 um 19.10 Uhr, also nur ein paar Stunden vor der Gesamtkapitulation. An Bord waren drei Soldaten, die sich von der ungarischen Front abgesetzt hatten, vermutlich um sowjetischer Gefangenschaft zu entgehen. Im Buch von Janusz Pikalkiewicz findet man ab Seite 349 eine detaillierte Auflistung aller Flugzeuge, die in der Schweiz auf die ein oder andere Weise runtergekommen sind. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sieht das Ergebnis folgendermaßen aus. Deutsche Flugzeuge 36, britische Flugzeuge 13, italienische Flugzeuge 4, amerikanische Flugzeuge 163, sonstige 25. Zusammen also fast 250 Flugzeuge, die meisten davon aus Amerika. Was landete da im Einzelnen bei den Schweizern? Aus Deutschland kamen unter anderem 7 Me-109, 8 Me-110, je eine Handvoll mittlerer Bomber wie Do-17, He-111 und Ju-88 sowie einige Mehrzweckflugzeuge wie Fieseler Storch, Ju-52 und Me-108. Drei Maschinen stechen dabei hervor. Am 28. April 1944 landete ein moderner Me-110G-Nachtjäger mit einem hochmodernen Liechtenstein SN-2-Radar irrtümlich in der Schweiz. Die deutsche Luftwaffe befand sich in heller Aufregung, da man befürchtete, dass die Alliierten irgendwie ihre Hände an die moderne Radarausstattung der Me-110 bekommen würden. Es wurde daher ein Deal mit der Schweiz vereinbart. Unter Anwesenheit deutscher Beobachter wurde die Me-110 gesprengt und dafür erhielt die Schweiz im Gegenzug 12 moderne Me-109G-Tagjäger. Beide Seiten hielten sich an die Abmachung. Die Schweizer konnten das Liechtenstein SN-2 daher nur flüchtig untersuchen, doch das allein half bereits bei der Entwicklung der eigenen Radarsysteme. Die zweite besondere Maschine war eine Siebel SI-204, ein Transportflugzeug, das am 7. Mai 1945 in der Schweiz landete. An Bord der Großmufti von Jerusalem. Dieser mit den Deutschen verbündete arabische Judenhasser hatte unter anderem dabei geholfen, eine muslimische Einheit für die Waffen-SS aufzubauen und musste sich nun schnell aus dem zerfallenden Reich absetzen. Ebenfalls aufsehenerregend war die Landung eines Me-262 Düsenjägers, der am 25. April 1945 in Dübendorf landete. An Bord war Oberfähnrich Hans-Guido Muttke, der bei der 9. Staffel des Jagdgeschwaders 7 diente. Die genauen Umstände der Landung, Flucht oder Notlandung, wurden nie ganz geklärt, wobei einiges auf Flucht hindeutet. Die Me-262 war in einwandfreiem Zustand, wurde jedoch nur am Boden untersucht und nicht geflogen. 1957 gaben die Schweizer das Flugzeug ans Deutsche Museum in München ab und dort steht die Weiße 3 bis heute. Aus Großbritannien kamen vor allem Bomber, darunter einige Moskitos, eine Wellington, mehrere Lancasters und eine Spitfire. Aus Italien kamen einige Jagdflugzeuge, eine Fiat G50, eine Mach-E 205 und zwei Fiat CR-42. Der weitaus größte Anteil an Flugzeugen kam jedoch aus Amerika. Nicht weniger als 82 B-24 Liberator und 76 B-17 Flying Fortress landeten in der Schweiz. Hinzu kamen einige wenige P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt sowie je eine B-25 Mitchell und eine B-26 Marauder. Wie ging die Schweiz nun mit diesen Flugzeugen um? Natürlich wurden alle Maschinen eingehend untersucht. Alle Bomber wurden abgestellt und bewacht. Die Schweiz hatte für sie keinerlei Verwendung. Trainer, Transporter und Mehrzweckflugzeuge, die meistens aus Deutschland kamen, wurden teilweise in die Schweizer Luftwaffe integriert oder als Ersatzteillager verwendet. Einige wenige Kampfflugzeuge, darunter die Me-109, wurden übernommen oder ebenfalls ausgeschlachtet. Nach dem Krieg wurden einige der alliierten Flugzeuge zurück in ihre Heimatländer geflogen. Viele blieben aber auch in der Schweiz und wurden dort verschrottet. Das gleiche galt für die Flugzeuge der Achsenmächte. Gerade Aluminium war ein begehrter Rohstoff für die Nachkriegswirtschaft. Eine der in der Schweiz gelandeten P-51 wurde genau studiert und von der Schweizer Luftwaffe ausprobiert. Dies hatte einen wesentlichen Anteil daran, dass die Schweiz 1948 100 Mustangs aus Überschussbeständen aus den USA kaufte. Der Rekordtag für Landungen alliierter Flugzeuge in der Schweiz war der 24. April 1944, als an einem Tag 14 B-17 und B-24 in Zürich landeten bzw. im Umland abstürzten. Bei der Motivation der Besatzungen muss man vorsichtig sein. Man ist angesichts dessen, was man über den Zweiten Weltkrieg aus Filmen und Büchern kennt, manchmal Opfer verzerrter Darstellungen. Von daher ist es nachvollziehbar, wenn man annimmt, dass die meisten gelandeten Deutschen vor der Front flohen und die meisten gelandeten Alliierten es nicht bis zu den eigenen Linien geschafft hätten und daher vor der Gefangenschaft flohen. Allerdings ist das nicht immer korrekt. Auf Seite 296 steht bezüglich der Motivation alliierter Besatzungen, die in der Schweiz gelandet sind: In den meisten Fällen stellte man fest, dass die Besatzungen eine Internierung weiteren Feindeinsätzen vorzogen. Dass man das in Heldenepen natürlich nicht nennt, ist nachvollziehbar. Man darf nicht vergessen, der Luftkrieg über Europa war hart, brutal und tödlich. Eine Internierung konnte da verlockend wirken.
Ein paar abschließende Worte.
Die Schweiz war im Krieg neutral, aber trotzdem betroffen. Die Schweizer Armee war die ganze Zeit in Bereitschaft und die Schweizer Luftwaffe und Flak war ebenso aktiv und gefordert. Die Schweizer Bevölkerung litt unter Bombardierungen, Handelsproblemen, immerhin war sie von 1940 bis 1944 nur von Deutschland und seinen Verbündeten umgeben, Verdunkelung und Funkstille. Neutralität bedeutet also keineswegs, dass der Krieg an einem vorbeigeht. Auf den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, folgt nun mal leider oft die Reaktion, dann kommt der Krieg zu dir.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.